Kann ich noch das Bild haben? Gut, merci vielmals. Auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen heute Morgen. Wir stehen am Anfang einer neuen Predigtserie. Eine neue Serie über ein altes Gebet, das Vater Unser. Ich vermute, dass die Jünger etwas geahnt haben von dem Geheimnis, das das Beten von Jesus beinhaltet hat. Wir lesen in der Bibel davon, dass sie ihm haben zugelassen beim Beten und dass das offenbar ihr Verlangen geweckt hat. Sie haben das gerne auch so beten können. Und sie haben zu Jesus gesagt, Herr, lehre uns beten. Das Gebet, das Jesus ihnen an die Hand gegeben hat, oder wir können auch sagen, ins Maul gelegt hat, das ist in Geschichte eingegangen. Es ist ein Gebet, das vermutlich uns allen von klein auf mehr oder weniger bekannt ist. Es ist möglicherweise auch einer der ganz wenigen Texten, längeren Texten aus der Bibel, wo auch die Jüngeren noch auswendig können. Friedrich Rittelmeier, ein Theologe, den ich nicht näher kenne, hat einmal gesagt, millionenfach gebetet steht das Vater Unser in der Christenheit wie ein alt, ehrwürdiges Gotteshaus, in dem Tausende täglich ein- und ausgehen und dessen Schätze doch nur wenige ahnen. Das Vater Unser ist nicht einfach ein Gebet zum Ablehren. Es ist für uns eine Möglichkeit, zum Kontakt aufzunehmen mit Gott. Es ist eine Möglichkeit, zum in das Beziehungsgeschehen eintauchen und, wie das dort in dem Zitat zum Ausdruck kommt, es ist eine Chance, dass wir neue Schätze entdecken können. Und ich denke, genau das ist auch das Ziel dieser Predigtserie. Der Vers, den wir heute darüber hören, geheiligt werde dein Name, steht in Matthäus 6,9. Es ist der zweite Teil. Der erste Teil ist Vater unser im Himmel. Da haben wir letzte Sonntag vom Josten Predigt gehört. Ich möchte heute Morgen drei Akzente setzen. Und zwar möchte ich gerne mit euch anschauen, was ist denn eigentlich der Name von Gott? Dein Name. Dann werden wir uns Gedanken machen darüber, was bedeutet das, dass es heisst, geheiligt werde dein Name und nicht irgendwie wir heiligen deinen Namen, sondern geheiligt werde dein Name. Und als letztes werden wir zusammen anschauen, was Heiligung, das eher komische Wort, das uns nicht so vertraut ist, was das könnte bedeuten. Geheiligt werde dein Name. Weil wir kein Kind haben, bin ich nie in die Situation gekommen, dass ich hätte für einen Menschen einen Namen auswählen müssen. Aber ich habe mir das immer wahnsinnig spannend vorgestellt, wenn man als Eltern darf entscheiden, wie ein Kind soll heissen. Meine Schwester war gerade mit ihrem Mann zusammen letzten Sommer in dieser Situation. Und ich denke, ihr alle habt das wahrscheinlich einmal oder mehrfach in eurem Leben schon erlebt. Und ich nehme an, dass es da verschiedene Kriterien gibt. Einerseits denke ich, habt ihr Namen gewählt für eure Kinder, die euch gefallen, wo Vater und Mutter haben können damit leben können. Ist ja noch wichtig. Dann könnt ihr mir auch vorstellen, dass ihr vielleicht auf die Bedeutung geschaut habt von einem Namen. Wo kommt der her? Was hat der für eine Bedeutung? Das kann ja vielleicht wie ein Wegweiser sein, der über dem Leben eines Menschen steht. Und der dritte Aspekt, der mir durch den Kopf ist gegangen, ich vermute, dass ihr vielleicht auch darauf geschaut habt, dass ihr einen Namen wählt für eure Kinder, der im besten Fall nicht allzu stark und leicht verhunzt werden kann. Weil das ist ja nicht nur im Berngebiet Usus, dass man Namen abändern, abkürzen, dass man Spitznamen daraus macht oder im schlimmsten Fall dann eben auch Schimpfnamen. Vielleicht habt ihr auf das geschaut. Ich habe selber so eine Geschichte. Nicht mit meinem Vornamen. Andrea hat mir eigentlich immer gut gefallen. Ich bin nie allein in einer Klasse. Bin jetzt in dieser Gemeinde auch nicht allein mit meinem Namen. Aber das war okay gewesen. Was mir Mühe gemacht hat, war während der Bezirksschule gewesen, zwischen 12 und 16. Bin in einer ganz schlimmen Klasse gewesen, mit sehr fiesen Gielen. Und zu ihrem Programm von Abwertung von meiner Person hat gehört unter anderem, dass sie mir konsequent meinen Vornamen nie gesagt haben. Sondern ich bin einfach immer noch mein Mädchennamen plus benannt worden. Und das nicht auf eine liebevolle Art und Weise, sondern immer sehr verächtlich, spöttisch und höhnisch. Plus. Was hat das mit mir gemacht? Es hat etwas mit mir gemacht. Ich habe diesen Namen mehr und mehr angefangen verachten. Ich habe ihn abgelehnt. Ich war nicht mehr wohl mit diesem Namen, weil er halt einfach so eng verknüpft war mit dem Abmachen in der Schule. Das hat zur Folge gehabt, dass ich gefunden habe, ich muss heiraten. Weil wenn man heiratet, kann man den Namen loswerden. Und der Roman hat mir mit seinem Nachnamen Signer einen wunderbaren Namen gegeben. Ich finde Andrea Signer, das ist so klingend, das hat mir wirklich gefallen. Das war nicht der einzige Grund, warum ich den Mann heiratet habe. Ich habe dann jahrelang wirklich nur mich Andrea Signer genannt. Und das Plus ist wie weggefallen. Und erst vor etwa 2-3 Jahren, auch im Rahmen der Aufarbeitung meiner Geschichte, habe ich plötzlich gemerkt, Moment, das sind meine Wurzeln, so heissen meine Eltern. Und das gehört zu meinem Leben, das ist doch meine Herkunft. Und ich habe gemerkt, da ist so eine Sehnsucht entstanden, mich wieder zu versöhnen mit dem Namen, beziehungsweise auch den wieder zurückzuerobern, wo mir mal geraubt wurde. Und wo meine Schwester, die ihr das mal erzählt hat, hat sie nachher mir zum Geburtstag für einen Briefkasten und für beim Eingangsbereich ein neues Namensschild geschenkt, wo Andrea und Roman Signer Plus draufsteht. Und so trifft man sie jetzt auch bei uns daheim an. Ihr merkt an dem persönlichen Beispiel von mir, der Name ist etwas ganz Wesentliches und es ist, glaube ich, auch gut, wenn wir über einen Namen von Gott nachdenken. Im Griechischen kommt das Wort Name von Onoma. Und das wiederum ist abgeleitet von einem Verb. Das Verb heisst Onemi. Und spannenderweise heisst das nicht benennen oder beim Namen nennen, sondern Onemi bedeutet helfen. Beim Erkennen helfen. Oder wir könnten auch sagen, beim Einordnen helfen. Das heisst, der Name gibt Orientierung. Der Name wirkt auch beziehungsstiftend. Ich weiss nicht, ob ihr das schon erlebt habt, dass ihr jemandem angerufen habt und die Person hat sich gemeldet und hat einfach gesagt, hallo oder pronto. Das ist ja noch so frisch, aber bei mir löst es immer Unsicherheit aus, bin ich jetzt richtig verbunden? Wer habe ich jetzt hier am Draht? Und ja, wenn mit dem Namen gesagt wird, dann ist sofort eine Nähe da. Der Name schenkt Orientierung. In der Antike hat der Name noch die grössere Bedeutung als heute. Der Name war ein Kennzeichen von dem, der ihn getragen hat, von dem Menschen, der den Namen getragen hat. Eine Beschreibung von seinem Wesen und auch ein Hinweis auf seinen Einfluss und auf seine Macht. Es ist darum wichtig, dass wir uns mit dem Namen von Gott beschäftigen und es heisst, geheiligt werde dein Name. Es geht nicht um unseren Namen. Beim Turmbau zu Babel haben die Menschen gefunden, wir wollen uns einen Namen machen. Aber in diesem Gebet wird deutlich, es geht zuerst um Gott. Gottes Name soll geheiligt werden. Wenn wir uns mit dem Namen auseinandersetzen, dann kommen wir um eine Geschichte nicht herum. Es ist die Geschichte, wie Gott einem Mose begegnet. Wie er ihn anspricht und dazu beruft, das Volk Israel aus Ägypten herauszuführen. Ihr erinnert euch, da hat es einen Dornbusch gegeben, der gebrannt hat. Gott hat sich durchaus etwas einfallen lassen, das Mose seine Aufmerksamkeit hat gefesselt hat. Der Dornbusch, der gebrannt hat, aber nicht verbrannt ist. Und wo der Mose näher gekommen ist, hat er plötzlich die Stimme gehört, die Warnung von dem Heiligen Gott. Im 2. Mose 3, Vers 5 bis 6 lesen wir, Mose, Mose, tritt nicht herzu. Zieh deine Schuhe von deinen Füßen, denn der Ort, darauf du stehst, ist heiliges Land. Ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. In dieser Aussage tut Gott den Mose anrufen. Er nennt ihn beim Namen. Er macht mit dem unmissverständlich klar, dass der Mose gemeint ist und niemand anders. Mal abgesehen davon, dass dort in der Wüste bei den Schafen nur noch Schaf hatte, aber er meinte Mose. Und das Zweite, was hier passiert, Gott stellt sich selber vor. Gott sagt über sich, ich bin der Gott von deinen Vätern. Das hat Mose aber nicht gelenkt. Er hat gefunden, er müsste schon ein bisschen mehr erfahren von dem Gott. wenn er ihm schon so einen unmöglichen Auftrag gibt. Und darum hat er ihn nachher gefragt, aber sag mir genau, wer du bist, was soll ich denn den Israeliten sagen, wer mich schickt? Das ist ganz ein menschliches Bedürfnis. Wir haben gerne Kontrolle. Wir wollen gerne etwas verstehen, begreifen. Und das ist bei Gott ganz ähnlich, dass wir ihn auch begreifen wollen. Gott nimmt Mose ernst in seinem Anliegen. Und er gibt ihm eine Antwort, wer er ist, wer sein Name ist. Es ist eine klare, fast ein bisschen poetisch anmutende Ansage, die Gott hier macht, die aber auch ziemlich geheimnisvoll tönt. Gott sagt nämlich, ich bin Yahweh, ich bin der ich bin, im 2. Mose 3, 14. Ich bin der ich bin. Tönt schon ein bisschen rätselhaft. Wenn man in verschiedenen Übersetzungen schaut, kommen wir dieser Aussage ein bisschen mehr auf die Spur. Ich bin, der ich bin, kann auch heissen, ich bin, der ich sein werde. Da ist etwas, weist etwas auf Gottes Beständigkeit hin in seinem Namen. Es kann auch bedeuten, ich bin da oder ich bin für dich da, wie es denn auch sei. Unabhängig von unseren Lebensbedingungen, unabhängig von unseren Umständen, unabhängig von unseren Gefühlen, ich bin da, ich bin für dich da, wie es denn auch sei. Gott ist zuverlässig. Dann wird auch auf Treue von Gott hingewiesen. Ich werde mich als treu erweisen, könnte man das auch übersetzen, erweisen. Ich bin, der ich bin. Ich werde mich als treu erweisen. Und die letzte Variante, die finde ich echt die spannendste, das ist die Aussage, die Zukunft, der ihr entgegengeht, wird euch zeigen, dass ich es bin. Das ist ein bisschen verschachtelt. Es wird da deutlich, dass es Vertrauen braucht. Es ist vielleicht noch nicht da, aber es wird kommen und die Zukunft wird davon erzählen, dass es Gott ist. Es gibt ja auch die Stelle in der Bibel, wo es sagt, ich werde ihm noch danken. Das hat ein bisschen etwas von dem. Wenn wir die verschiedenen Aspekte anschauen, dann wird so deutlich, Nomen est Omen, der Name, ist ein Zeichen für Gott, nämlich der Fähigkeitsausweis, wer Gott ist. Er ist in erster Linie der, der da ist, der, der mit uns ist, der, der mit uns war, der heute unsere Gegenwart mit uns bestreitet und auch der Gott, der wird mit uns sein. Die Aussage, die Gott dem Mose gibt, oder die Zusage, ich bin, der ich bin, das hat wahrscheinlich nicht nur in uns, sondern auch beim Mose ein bisschen ein Spannungsfeld ausgelöst. Das Ich Bin, der ich bin, tut so ein bisschen zwei Pole aufspannen. Einerseits tut sich Gott offenbaren in dieser Aussage. Andererseits tut er sich aber auch verhüllen. Er zeigt sich nicht so ganz. Es ist eine Zusage, die Gott macht. Gleichzeitig enthält er sich aber auch ein Stück weit. Es ist ein Name, der Nähe herstellt zu Mose als Mensch. Und gleich wird deutlich, komm nicht näher. Es ist eine Distanz da. Gott ist also in seinem Namen zugänglich und anrufbar, aber eben gleich nicht verfügbar und fassbar. In diesem Namen wird Gottes Treue gross geschrieben, aber er ist frei in dieser Treue, wenn er uns begegnen will oder wenn er die Treue erweisen will. Darum ist in dem Namen von Gott, ich bin, der ich bin, Yahweh, eigentlich auch Zusage zur Hilfe von Gott her, und gleichzeitig eine Forderung, dass wir vertrauen und dass wir gehorsam sind. Und so mündet das eigentlich der Name dann beim Dornbusch auch in unser Gebet hinein, wo der Spannungsbogen aufzeigt. Unser Vater im Himmel, Abba, Vater, Papi, könnte man sagen. Geheiligt werde dein Name. Gott ist ganz noch, ist Vater, aber er ist auch ein heiliger Gott. Jesus sagt später in der Evangelie von sich, ich, Jesus, ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, im Johannes 17, 6. Mit Jesus wird Gott noch greifbarer. Er kommt sozusagen auf Augenhöhe. Und in Jesus erkennen wir Gottes Wesen. Jesus bedeutet Retter, Heil und Erlösung. Und in seinem Namen, wenn er sich nennt, Immanuel, kommt genau das Ich bin, der ich bin da, auch wieder zum Ausdruck. Gott ist mit uns. In Jesus wird Gott greifbar, aber er wird auch angreifbar. Wir wissen, dass sein Leben am Kreuz wird enden. Und unser Name Christen, das kommt ja von dem Namen Christus. Als Christen sind wir somit berufen, Gottes Namen weiterzutragen. In Jesus bekommen wir also Zugang zum Vater. Sein Tod und seine Auferstehung, die überbrücken den Abstand. Der bleibt nämlich. Es bleibt ein Abstand. Aber Jesus hat sozusagen unseren Namen reingewaschen. In Jesus haben wir Vergebung zu gut. Und dann können wir uns eben als Kind dem Vater, wo gleichzeitig ein heiliger Gott bleibt, nähern. Dein Name. Ein zweiter Aspekt. Geheiligt werde dein Name. Das Werde ist eigentlich so wie eine ehrfürchtige Umschreibung von einer direkten Aufforderung. Eigentlich fordern wir Gott raus und auf in dieser Formulierung. Dein Name werde geheiligt. Da drin schwingt auch mit, dass wir merken, intuitiv, dass wenn wir allein zuständig wären, die Heiligkeit von Gott zu repräsentieren, dann würden wir schnell mal an Grenzen stoßen. Gott muss mithelfen, dass sein Name geheiligt wird. Wir sind dort abhängig von ihm. Und wenn wir das beten, geheiligt werde, dein Name, dann machen wir uns eins mit dieser Absicht und mit dem Handeln von Gott. Es ist wie wenn wir würden sagen, ich mache mich eins mit deinem Anliegen, Gott, dass dein Name geheiligt werden soll. Dein Name werde geheiligt, könnte man auch anders formulieren, nämlich eben in dieser direkten Aufforderung an Gott. Gott wird du deinem Ruf gerecht. Du deinen Ruf verteidigen. Mach dir in dieser Welt einen Namen. Du dich als wahr erweisen, und zwar losgelöst von unseren Vorstellungen und Bildern. Bleib dir treu, Gott. Verschaff dir Gehör, mach deinen Namen gross. Geheiligt werde dein Name. Gott ist es nicht egal, wie Menschen mit seinem Namen umgehen. Mir ist es auch nicht egal gewesen, wie Menschen mit meinem Namen sind umgegangen. Wo das Volk Israel Gott in Verruf gebracht hat, seinen Namen in Verruf gebracht hat, nämlich durch seinen Lebenswandel, hat Gott müssen eingreifen. Im Hesekiel 36, 23 lesen wir, denn ich will, Gott sei das, denn ich will meinen großen Namen, den ihr unter den Völkern entheiligt habt, wieder heilig machen. Und die Völker sollen erfahren, dass ich der Herr bin, wenn ich vor ihren Augen an euch zeige, dass ich heilig bin. Der Hintergrund von dieser Bitte, dein Name werde geheiligt, ist Gottes wiederholte Erfahrung, dass sein Name in Dreck gezogen wurde. Und Gott ist das nicht egal. Wenn wir beten, geheiligt werde dein Name, dann machen wir uns mit seinem Anliegen eins und wollen dafür einstehen, dass sein Name eben geheiligt wird. Im Psalm 23,3 hat es auch noch so eine spannende Stelle. Dort heisst es, von Gott aus Hirt, er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Also da ist auch ein Hinweis darauf, dass Gottes Fürsorge, seine Versorgung, sein Führen von seinem Namen zeugen soll. Von seinem Namen, der bedeutet, ich bin für dich da. Wir kommen zu einem dritten Aspekt. Es heisst da nicht gelobt werde dein Name oder gesehen werde dein Name oder gehört werde dein Name, sondern im Vater unser heisst es, geheiligt werde dein Name. Wie gesagt, das Wort ist, glaube ich, nicht so ein vertrautes Wort in unserem Wortschatz. Eine Möglichkeit, um das Wort zu verstehen, ist, wenn wir gerade von der anderen Seite her kommen. Im 2. Mose 20,7 steht nämlich auch ein Bitt oder ein Gebot, das genau das Umgekehrte meint, nämlich du sollst den Herrn, den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen. Und im 3. Mose 22, 32, entweiht nicht meinen heiligen Namen, damit ich geheiligt werde unter den Israeliten. Mir würde es interessieren, Frage an euch, Was denkt ihr, was bedeutet Gottes Namen missbrauchen oder Gottes Namen entweihen? Wie passiert das? Was habt ihr da für Vorstellungen? Fluchen, kommt gerade als erstes, ja. Also wenn man den Glauben... Ja, also dass man den Glauben so ein bisschen manipulativ einsetzt. Ja, unter dem Deckmantel vom Glauben etwas macht, was nicht in Ordnung ist. Aha. Ja, wenn man so gleichgültig ist, wenn man einfach ohne gross etwas zu denken, ohne Ehrfurcht ein Stück weit den Namen verwendet. Aha. Heuchler sein. Ja. Ihr habt da jetzt gerade ein paar wichtige Aspekte aufgeführt. Gottes Namen entweihen ist, denke ich, sehr viel mehr als einfach fluchen. Natürlich, fluchen ist das Offensichtlichste. Aber es gibt sehr viele andere Möglichkeiten, wie wir Gottes Namen können entweihen können. Gottes Namen wird entweiht, wenn er vergessen geht, wenn er verachtet wird, wenn wir ihn eben leichtfertig benutzen, wenn er mit Füßen getreten wird, an den Rand drängt, wie keine Bedeutung mehr hat, wenn er der Lächerlichkeit preisgegeben wird oder wenn wir ihn durch Zweifel in Frage stellen und als Machtmittel missbrauchen. So oft werden wir dem Namen von Gott nicht gerecht. Mir geht es immer so. Wir räumen dem Namen nicht den Platz ein, der ihm eigentlich gehört und zusteht. Und nicht selten tun wir ja das Tun und Lassen von Gott in Frage stellen, weil wir das Gefühl haben, wir wüssten eigentlich schon, wie er es machen müsste. Oder wir bezeugen ihn nicht, wir stehen nicht zu unserem Glauben, wenn es darauf ankommt. Ich habe versucht, so ein bisschen über einen Umweg auf das Wort Heiligung jetzt darauf zuzulaufen. Und in der Bibel heisst das Wort Heiligung im Griechischen Hagiasmos. Und das bedeutet einerseits Heiligen, aber andererseits, und das finde ich wiederum spannend, heisst es auch aussondern oder auf die Seite legen. Man könnte auch sagen, es geht darum, etwas besonders wertzuschätzen, zu schützen und eben auch zu erhalten. Mir sind zwei Beispiele aus dem Alltag in den Sinn gekommen. Als Kind haben wir auch Rüdu-Kleider gehabt. In unserem Dialekt sagt man das so. Rüdu-Kleider, das sind die Kleider gewesen, wenn wir sind heimgekommen von der Schule oder sowieso vom Gottesdienst, haben wir, bevor wir raus haben dürfen spielen, müssen Kleider wechseln. Und Hosen anlegen, die eben dürfen dreckig werden und dürfen Löcher bekommen. Und die Kleider, die eben schöner sind, wertvoller, die hat man wie ausgesondert. Wir hatten keinen Kleiderkult in unserer Familie, aber es soll ein Beispiel sein, das das veranschaulicht. Etwas aussondern, etwas auf die Seite legen, damit es geschützt ist. Etwas Zweites, ich denke, heute sind wir im Durchschnittsalter relativ hoch, etliche von euch haben wahrscheinlich zwei Service. Eins für am Sonntag und eins für unter der Woche. Bei uns daheim hat das am Sonntag ein goldiges Rändchen gehabt, hat nicht in die Spülmaschine dürfen. Und das, was nicht für am Sonntag war, war grün. Und auch dort hat man einen Unterschied gemacht zwischen dem guten Tafelservice und dem, was eben für den Alltag ist. Etwas aussondern, das hat mit Heiligung zu tun. Wenn wir im Alten Testament schauen, was Heiligung bedeutet, dann haben die Israeliten ganz viele verschiedene Möglichkeiten gehabt, dieser Heiligung Ausdruck zu verleihen. Sie haben zum Beispiel regelmässig Altar gebaut und haben bei diesen Altären nachher Gottes Namen angerufen. Das war eine Form von Gottes Namen heiligen. Eine weitere Strategie war, sich zu distanzieren von fremden Kulturen und vor allem von fremden Göttern. Also dort zu verzichten, dort auf Abstand zu gehen und durch das Statement sozusagen Gott zu heiligen. Weiter ist der Name von Gott angerufen worden, wenn es darum gegangen ist, Entscheidungen zu treffen, vor allem auch in kriegerischer Hinsicht, wenn es darum gegangen ist, gehen wir jetzt auf das Volk los oder nicht, dann haben sie mit Gott Zwiesprache gehalten, haben seinen Namen angerufen. Das Gleiche gilt auch für Hilfe in Not, hat man an Gottes Namen appelliert. Eine weitere Variante war, das ist natürlich einleuchtend, das Einhalten der Gebote. Also ein Leben führen, das Gott gefällt, das Gott nachher auch heiligt. Dann war es auch vor Gericht so, dass Gottes Name angerufen wurde. Das ist ja, glaube ich, heute immer noch so, dass man die Wahrheit bezeugt unter dem Bezug nehmen auf Gottes Namen. Und der letzte Punkt, und ich finde spannend, das ist nicht erst mit den Evangelien, mit Jesus gekommen, auch im Alten Testament war ganz klar gewesen, da ist ein Auftrag, den Namen von Gott weiter zu verbreiten. Und das war auch eine Möglichkeit gewesen, um den Namen zu heiligen. Das ein paar Varianten, wie im Alten Testament Heiligung praktisch ist umgesetzt wurde. Im Neuen Testament ist das nicht einfach alles über den Haufen gerührt, aber es kommt ein bisschen eine andere Note über. Durch das Jesus gekommen ist, bedeutet Heiligung im Neuen Testament eigentlich in erster Linie Jesus Nachfolge. Ihm ähnlich werden, seinen Schritten folgen. Wir sind aufgefordert, Gottes Liebe in dieser Welt wieder zu spiegeln. Das heisst, an der Liebe werdet ihr sie erkennen. Also wenn wir Gottes Liebe widerspiegeln, dann heiligt das seinen Namen. Es gehört auch dazu, dass wir uns als Gotteskind verstehen und erkennen, dass wir die Identität in Anspruch nehmen und dann auch so leben, als Kind von dem Vater, den wir anrufen. Heiligung kann auch bedeuten, dass wir Gott Priorität geben in unserem Leben, dass er das Wichtigste ist und dass das, was wir tun und lernen, seine Handschrift trägt. Auch hier im Neuen Testament gehört zur Heiligung ganz klar die Mission, also das Bezeugen vom Evangelium, das Weiterverzählen von der guten Botschaft zu der Heiligung von Gottes Namen. Da wären wir wieder bei meiner Geschichte, bei Gott, mit Gott. Ihr merkt, Heiligung ist nicht einfach so eine Option, so nice to have, wäre noch schön, wenn man es hat, sondern Heiligung, auch verbunden mit Vertrauen und Gehorsam, ist etwas, was Gott von uns fordert. Der Urs hat das vorhin schon in der Einleitung zitiert. Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig, der Herr, euer Gott, sagt Gott im 3. Mose 19,20. Und Jesus nimmt diese Aussage nachher im Matthäus-Evangelium 5,48 wieder auf, betont sie und sagt, darum sollt ihr vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Der Paulus hat die Frage, wie Heiligung passieren kann, wie sie gelingen kann, wie sie umgesetzt werden kann, ganz stark auch umtrieben. Er ist ja einer, der recht ein Macher war und viel hat probiert, praktisch umzusetzen und dann auch in der Lehre weiterzugeben an Gemeinden. Und im 2. Korintherbrief 6,6-7 beschreibt er so anhand von seinem Leben und seiner Einstellung, wie er das probiert, Gottes Namen zu heiligen. Es ist ein bisschen wie ein Mission Statement, könnte man sagen. Und ich habe das probiert, frei übersetzt mal so zu formulieren. Also es steht nicht so in der Bibel, sondern ich habe es frei, zitiere das frei nach 2. Korinther 6,6-7. Der Paulus gibt uns da ein Stück weit eine Anleitung, wie er versucht, Heiligung in seinem Leben umzusetzen. Er sagt, mir ist wichtig, dass Gott durch mein Tun und Sein nicht in Verruf gerät. Mein Leben soll davon zeugen, wer Gott ist. Deshalb nutze ich jede Gelegenheit, ein Vorbild zu sein. Ich versuche, Beziehungen mit Umsicht zu gestalten, Menschen in Geduld und Güte zu begegnen und in allem auf den Heiligen Geist zu vertrauen. Ich bemühe mich jederzeit um aufrichtige Liebe und halte fest an der Wahrheit, auch dann, wenn ich mit meinem Glauben auf Unverständnis oder Ablehnung stoße. Geheiligt werde dein Name. Es ist Gottes Sache, dass das passiert, aber wir sind auch gefragt. Unsere Zusammenarbeit ist wichtig. Der Papst Franziskus hat mal gesagt, entscheidend ist letztlich nicht das Gebet, das wir sprechen, sondern das Leben, das wir leben. Und der Paulus tut im 2. Korinther noch mehr auf den Punkt bringen, finde ich, im 2. Korinther 3,3. Er sagt schlicht und ergreifend, ihr seid Briefe Christi. Das heisst nichts anderes als, ihr werdet gelesen. Ihr seid eine Botschaft, ihr seid Träger vom Namen von Christus und euch liest man. Ihr seid Briefe Christi. Ich habe versucht, verschiedene Aspekte rund um den kurzen Vers, geheiligt werde dein Name, euch aufzuzeigen, mit euch zu teilen. Und ich möchte euch jetzt Gelegenheit geben, noch mit drei Fragen ein bisschen den Bezug auch persönlich zu eurem eigenen Erleben herzustellen. Ich möchte Andrea bitten, ans Klavier zu sitzen und wir hören sein Instrumentalstück. Und ich habe zu diesen drei Teilen jeweils eine Frage mitgebracht. Wir haben im ersten Teil gehört, es geht um seinen Namen. Der Name von Gott steht im Zentrum. Der Name von Gott, der heisst, ich bin da für dich. Und die Frage, die ich dir möchte stellen heute Morgen im Zusammenhang von diesem Teil ist, glaubst du, dass Gott für dich da ist? Klingt nach einer einfachen Frage, aber ist, glaube ich, ganz fest mit dem Thema Vertrauen verknüpft. Dann haben wir darüber nachgedacht, was es bedeutet, dass sein Name geheiligt werden soll, geheiligt. Und dort kommt das Können von Gott oder seine Vollmacht auch zum Ausdruck. Und dort ist meine Frage, traust du Gott in deinem Leben alles zu? Und letztlich, geheiligt werde dein Name. Dort stellt uns Gott immer wieder auch die Frage, ehrt dein Leben mein Name? Ich lade euch ein, aufzustehen und mit mir zusammen ein Gebet zu sprechen. Es ist ein Gebet, das anfängt wie das Vater unser, aber das sich inhaltlich um den Vers von heute Morgen dreht. Ich lade euch ein, das Gebet mit mir zu beten, als ein Bekenntnis und als eine Entscheidung auch, dass wir neu wollen, dem Namen von Gott gerecht werden oder ihn eben heiligen. Und nach dem Gebet dürft ihr gerade bleiben stehen, singen wir noch ein Abschlusslied. Unser Vater im Himmel, wie dein Name geheiligt wird durch Jesus Christus, deinen Sohn, und durch den Heiligen Geist, so heilige ihn auch durch uns, die wir an dich glauben, auch durch mein Leben, das dir gehört. Mach mich frei vom Kreisen um meinen eigenen Ruf und Namen. Befreie mich von Menschenfurcht und Geltungsdrang, auf dass dein Name Raum gewinne aufleuchte und gepriesen werde unter den Menschen. Vergib mir, dass ich deinen heiligen Namen so oft leichtfertig benutzt, in Frage gestellt oder verschwiegen habe. Verschaffe deinem Namen in mir und in aller Welt Geltung. Wecke in uns, deinen Kindern, den Geist der Liebe, der Kraft und der Besonnenheit und lass deinen Namen durch die Gemeinde hell aufstrahlen. Die, die noch an andere Namen glauben, führe zu dir, dass auch sie deinen Namen anrufen und Heimat finden bei dir. Lass deinen Namen uns zur Zuflucht und zur Aufgabe werden, zu einer Kraft für die Schwachen, zu einer Orientierung für die Suchenden, zu einer Hoffnung für die Verzweifelten. Dein Name werde geheiligt. Amen.